ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Die Suche im Internet bringt einen mit dem Begriff Turnen ganz schnell zu den aktuellen Schlagzeilen. Schwere Vorwürfe gegen Trainerinnen, oft wie Dreck behandelt oder auch wie Arbeitstiere, habe ich gelesen. Und wir haben in SWR 1 Leute mit Janine Berger jemanden zu Gast, die das alles als Thema regelrecht Ende des vergangenen Jahres losgetreten hat, indem du deine Erfahrung öffentlich gemacht hast. Wie fühlt sich das an, was da seitdem passiert ist?
Also einerseits extrem befreiend. Man hat ja jetzt die letzten Wochen gesehen, wie viele, also wie tief das Problem wirklich in der Wurzel liegt. Und das ist einerseits extrem befreiend, weil wir die Last ja jahrelang mit uns getragen haben. Andererseits auch teils schockierend, obwohl ich natürlich ja intern schon einiges weiß, hat es mich noch mal mehr aufgewühlt, weil mir erst wirklich bewusst geworden ist, wie viel Dreck da wirklich vorhanden ist. Und je mehr man darin wühlt, desto mehr kommt nach oben, was extrem gut ist. Es ist schade, dass es so weit kommen musste. Wir haben über Jahrzehnte versucht, das intern zu klären. Es hat leider nicht funktioniert und da ist jetzt der letzte Weg die Öffentlichkeit. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie lange momentan schon die Welle anhält. Also die geht jetzt ja schon seit Ende Dezember über mindestens 5 Wochen und es ist jetzt extrem wichtig, dass wir genau jetzt weitermachen und nicht sagen, okay, jetzt reicht's wieder. Im Gegenteil, jetzt muss man erst richtig angreifen.
Wir müssen es vielleicht so ein bisschen lokal sortieren, bevor der Eindruck entsteht, dass an jedem Turnstandort oder bei jedem Turnverein irgendwie schlecht gearbeitet würde. Die momentan bekannten Schauplätze liegen bei uns in Baden-Württemberg, in Stuttgart und in Mannheim. Und es geht um 2 Verbände, gegen die Vorwürfe erhoben wurden. Den Schwäbischen Turnerbund und den Deutschen Turnerbund. Wann hast du eigentlich das erste Mal dich bei den Verbänden gemeldet? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das war ja schon damals zu meiner Zeit. 2013, 2014 wurden wirklich nicht nur 5, 6 Gespräche geführt, da wurden unzählige Gespräche geführt. Im Endeffekt, es wurde nie wahrgenommen. Es wurde eher geraten, auch nichts zu sagen, weil man weiß ganz genau, als aktive Turnerin ist es extrem schwer, weil wenn man was sagt, weiß man ist weg, egal ob die Leistung da ist oder nicht. Und das ist halt für viele einfach schwierig, was ich auch verstehen kann, weil man arbeitet jahrelang für diesen einen Wettkampf, zum Beispiel die Olympischen Spiele. Und da überlegt man sich dann natürlich zweimal, ob man überhaupt was sagt. Weil wenn man danach weg ist, dann zerplatzt der Traum. Und in meinen Augen ist das ganz klar ein Systemproblem. Wir haben 2020 schon mal Vorwürfe gehabt in einem anderen Standort. Jetzt ist Stuttgart dazugekommen, Mannheim. Ich würde den Fokus weg von diesen einzelnen Stützpunkten, weil dieses Problem liegt im System und bei den Menschen, bei den Verantwortlichen, die nun mal im DTB sind. Der DTB ist das Vorbild für viele Landesverbände und wenn da natürlich der Fehler drin liegt, dann wird sich auch bei den anderen Stützpunkten nichts ändern.
Wie alt warst du, als du das erste Mal dich zu Wort gemeldet hast in dieser Angelegenheit?
Also als wir gesprochen haben, war ich 15, 16, damals ja auch dann nach Olympischen Spielen, als bei mir es richtig losging mit diesen ganzen Gewichtsthematiken, auf die wir ja auch noch eingehen werden, haben wir dann teilweise sehr, sehr viele Gespräche geführt, aber die sind letztendlich einfach wie bei so vielen anderen Turnerinnen im Sande verlaufen.
Da warst du ja schon sehr früh sehr mutig.
Ja, weil im Endeffekt irgendwann merkt man, also man kommt ja in dieses System relativ jung, mit 5, 6 Jahren. Man denkt, es sei alles normal. Man ist mit den Trainern ja 24/7 zusammen, teils deutlich mehr als mit den Eltern. Die bringen da ja auch extremes Vertrauen in die Trainer auf. Und irgendwann merkt man dann schon, es passt was nicht ganz. Ich bin dann ja auch in eine Essstörung gerutscht, die ja jahrelang auch bei meinen Eltern unentdeckt blieb, obwohl die Trainer tatsächlich Bescheid wussten. Also es lag auf dem Tisch, dass ich eine Essstörung hatte. Es war aber tatsächlich einfach egal.
Die aktuellste Wortmeldung in dieser Angelegenheit, die kam jetzt am Wochenende von Elli Seitz, deutsche Turnrekordmeisterin, und du hast dich anschließend bei ihr für ihren Mut bedankt. Warum? Weil sie aus der vordersten Reihe aktuell ist?
Gut, die Elli ist natürlich eine der bekanntesten Turnerinnen und ich habe da großen Respekt, wirklich. Es erfordert unheimlich viel Mut und sie ist natürlich aktive Turnerin. Da erfordert es in meinen Augen nochmal deutlich mehr Mut. Und das ist nochmal ein weiterer wichtiger Schritt, weil der einfach nochmal deutlich macht, es ist immer noch da, dieses Problem. Und es ist nicht Vergangenheit, wie es der Verband ja oftmals sagt. Also mittlerweile ist es ja gar nicht mal mehr so, dass die darauf gehen, dass die Vergangenheit nicht falsch gelaufen ist. Aber das zeigt nochmal mehr, dass es auch in der Gegenwart immer noch gravierende Probleme gibt.
Turnen ist für dich der schönste Sport, den es gibt, sagst du. Wann hast du damit angefangen?
Also ich habe mit 4, 5 Jahren angefangen bei meinem Heimatverein. Ne? Genau, ich war zuerst in der Faschingsgarde und habe dann aber festgestellt, ich möchte ein bisschen mehr Akrobatik, mehr Action dabei haben. Ich wollte Saltos, Flickflacks können und so habe ich und meine Eltern dann uns überlegt, wo gibt's denn einen Turnverein, und so bin ich dann auch zum Turnen gekommen.
Wann wurde das Ganze dann so intensiv, dass es tatsächlich Richtung Leistungssport ging?
Also es war tatsächlich schon direkt so, dass ich 4-mal die Woche 3 Stunden Training hatte. Meine Eltern waren da erstmal echt extrem geschockt, wie man so viel trainieren kann, aber ich habe es geliebt, wirklich. Die mussten mich eher bremsen, weil ich wollte jeden Tag in die Turnhalle und einfach nur Saltos machen, Schrauben lernen. Es gab wirklich keinen Tag, wo ich in diesem Alter gesagt habe, ich möchte jetzt nicht trainieren, weil das einfach mein Sport war. Und ich finde jetzt, also ich habe vor kurzem mit einem Sportlehrer damals von mir gesprochen, ich habe im Unterricht öfters mal nicht ganz so aufgepasst und andere Dinge gemacht. Und dann hat er mich erwischt und hat dann meinen Zettel abgenommen. Und er hat mir gesagt, er konnte mir keine Strafe geben, weil ich hatte mit 12 schon wirklich geschrieben, was für Trainingspläne ich in dieser Woche machen soll und werde. Also ich hatte wirklich, finde ich krass rückblickend, für jedes Training ein Ziel, was ich mir schon im Kindesalter gesetzt hatte. Und wenn ich mir jetzt die Trainingspläne durchlese, weil ich habe die noch von früher, dann denke ich mir schon, Wahnsinn, was ich da irgendwie schon alles gemacht habe und was ich da schon in meinem Kopf für Ziele hatte. Ja.
Dann ging es dann irgendwann in der Jugend ja los mit den ernsthaften Wettkämpfen und den großen Wettkämpfen bis hin zu den Olympischen Spielen. Wie sah da dein Alltag aus?
Also es war dann ja so, kurz vor den Olympischen Spielen habe ich ja dann auch die Schule ein bisschen gestreckt. Das heißt, ich hatte 6 Stunden Training am Tag, also bin praktisch morgens aus dem Haus und hatte dann von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr, 10 Uhr Training, war dann in der Schule und bin dann anschließend wieder 4 Stunden in die Halle gegangen und habe trainiert. Und zwischendrin hat man dann natürlich entweder am Abend oder noch zuvor Physiotherapie, dass man da auch bestmöglichst vorbereitet ist.
War das ein Traumleben?
Traumleben würde ich jetzt so nicht sagen. Ich hatte meinen Traum, für den ich so viel gearbeitet habe. Natürlich gab es auch Momente, wo ich mal keine Lust hatte. Ich glaube, kein Sportler wird je sagen, ich habe jeden Tag aufs Training Bock, so wie auch im Arbeitsleben. Aber ich wusste, wofür ich es mache. Also ich hatte immer im Kopf, ich möchte Olympische Spiele erreichen. Und das war nicht nur ein Wunsch, sondern es war ein Ziel von mir. Und dann natürlich, als ich das erreicht habe, ist dann wiederum schon natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen.
Vierte wurdest du 2012. Ein wahnsinniger Erfolg.
Rückblickend, allerdings war es ja damals aufgrund des Kampfrichterfehlers eben die verpasste Medaille, und das mit 16 Jahren war schon ein absoluter Schlag ins Gesicht. Also rückblickend muss ich auch feststellen, dieser vierte Platz hat mich über Jahre geprägt. Ich habe mich komplett als Versager gefühlt, weil ja dann auch noch vom Verband und von den Trainern Gegenwind kam, so nach dem Motto, ich hätte das nur aufgrund meines Gewichtes verloren, die Medaille. Und das mit 16 Jahren so zu verarbeiten, da sage ich, hätte ich damals schon professionelle Unterstützung seitens des Verbands gebraucht, um damit auch umgehen zu können.
Und du hattest nachher professionelle Unterstützung?
Genau, nachdem es dann aber allerdings schon so weit gekommen ist, dass ich ja dann in der Essstörung und in der Depression geendet bin, und irgendwann war dann auch klar, jetzt muss ich in eine Therapie, genau.
Ende Dezember setzte SWR1-Leute-Gast Janine Berger einen Post in die Welt. Darin hieß es, das kostet mich sehr, sehr viel Überwindung, aber ich kann und will nicht mehr schweigen. Über wie viele Jahre hat sich bei dir was angesammelt?
Über einige Jahre. Es war ja dann auch zum Beispiel so, dass man sich's eben besser vorstellen kann, weil ja oft auch gesagt wird, die Turnerinnen waren zu schwach und es gibt einfach eine klare Grenze zwischen Machtmissbrauch und hartem Training. Und da geht's los. Mir wurde teils dann meine finanzielle Förderung aufgrund meines Gewichtes gestrichen. Und erst wenn die Bundestrainerin, die damalige Frau Koch, grünes Licht gibt, wird die Finanzierung weiter getätigt. Und mir liegen Dokumente vor, ich hatte zu der Zeit zwischen 8 und 9% Körperfett und war nachweislich gerade vom B in den höchsten Kader aufgestiegen aufgrund meiner Leistung. Ich musste damals mit einer weiteren Turnerin 500 € Strafe zahlen, weil ich mich mit Jungs während einem Lehrgang getroffen habe. Und da ist es dann natürlich schon so, die Drohung war da, entweder wir überweisen dieses Geld, das wir übrigens als Spende tätigen mussten, oder wir sind raus. Oder wir dürfen keine Wettkämpfe mehr turnen. Und das war ja mein Traum. Ich habe dafür jahrelang so hart gearbeitet und ich hätte es nie verziehen, wenn man mich dann aus diesem Wettkampf rausgenommen hätte, den ich ja so geliebt habe.
Also das heißt, du hast eigentlich alles dafür gegeben. Dieser Dialog dann, den es dann ja gegeben haben muss, 500 € Strafe, weil du als 17-Jährige im Trainingslager, was in dem Alter ja ganz normal ist, dich mit Jungs getroffen hast. War das ein Dialog unter vier Augen, also zwischen dir und deiner Trainerin, oder waren die Eltern involviert?
Naja, bei 500 €, anders wie jetzt Barstrafen, die wir zum Beispiel zahlen mussten, von denen die Eltern nichts wussten. Also wenn ich eine Hose getragen hatte beim Balken, dann musste ich 50 Cent in Bar der Bundestrainerin abdrücken von meinem Taschengeld. Das wusste natürlich niemand, außer im System. Und die 500 €, natürlich waren die mit meinen Eltern besprochen, weil die Bundestrainerin die natürlich auch kontaktiert hatte. Aber genau da ist ja der Punkt, wenn dir dann gedroht wird, dass du von weiteren Wettkämpfen ausgeschlossen wirst und dein Traum somit kaputt ist und du hast hier eine Tochter, die verzweifelt darum bittet, dass das nicht der Fall sein wird, weil meine Eltern wollten mich ja rausnehmen, dann ist das natürlich auch in einem Zwiespalt, weil die Leistung ist nicht mehr entscheidend. Das ist ja das Perfide daran. Und die haben so eine Macht. Und das ist, wo ich sage, da muss man ansetzen. Es kann nicht sein, dass man so abhängig ist, obwohl die Leistung ja da ist, nur aufgrund solcher Thematiken.
Das sind die 500 €. Du hast aber auch 50 Cent angesprochen für falsche Kleidung auf dem Balken. Wie wird denn sowas begründet?
Da können Sie jetzt einfach mal beim Verband nachfragen, weil
ja,
der.
Aber du weißt es ja wahrscheinlich. Irgendwas. wie kann man das einem, oder wie macht man das einem Kind auch deutlich? Wie hat man dir das deutlich gemacht?
Naja, uns hat man eben, wie gesagt, während dem Lehrgang das Blatt vorgelegt und hat dann gesagt, das wäre eine Ehre, das unterschreiben zu dürfen. Allein das, wir haben als Minderjährige mit 13, 14 Strafen unterschrieben, wo ich sage, das ist alles andere als ein transparenter Geschäftsablauf. Und dann, genau, aber es ist eine Ehre, man weiß, okay, entweder man unterschreibt das, macht mit und ist still, weil das haben ja alle gemacht. Und deswegen erschien mir das auch normal. Also uns Turnerinnen erschien das einfach normal. Es hat dazugehört. Und wenn man so jung in so ein System kommt, wo man ja auch wochenlang ohne Eltern unterwegs ist, dann muss man da auch Vertrauen aufbringen. Und für mich war das dann klar, ich muss dieses Ding unterschreiben, so wie für alle anderen. Und wenn ich es nicht mache, fliege ich aus dem Kader.
Essstörung, Depressionen. Hat dich der Turnsport auch in einer gewissen Weise kaputt gemacht?
In gewisser Weise ist natürlich Spitzensport nie gesund. Ich glaube, das braucht man gar nicht leugnen. Und
da sprechen wir eher über das Körperliche, glaube ich, ne?
Genau. Also ich muss sagen, psychisch habe ich jahrelang natürlich dagegen gekämpft, dass ich wieder gesund werde. Ich bin nach wie vor in Therapie. Und was ich mich heute frage, ist tatsächlich, warum wurde jahrelang gegen uns als Athleten gearbeitet und nicht mit uns zusammen. Und es war ja dann bei mir so weit, 2016, ich wollte immer diesen verlorenen dritten Platz sozusagen wieder gut machen und bin dann ganz tief in eine Depression gefallen, weil ich dann mich eben nochmal verletzt hatte und die Olympischen Spiele absagen musste. Und wenn dir halt als Sportler deine komplette Identität wegbricht, weil dir ja auch jahrelang eingetrichtert wurde, dass du nur was wert bist, wenn du absolute Top-Leistungen ablieferst, dann bricht dir auch ein Stück von deinem Leben weg. Und dann musste ich erst mal wieder lernen. Und es hat Jahre gedauert, dass ich mehr bin als nur die Turnerin. Also, dass das Turnen zwar ein Teil von meinem Leben ist, aber dass ich noch viel, viel mehr Facetten habe. Und das ist natürlich schon eine Wahnsinnsherausforderung gewesen.
Immer wieder ploppten in den vergangenen Wochen Meldungen zu Missständen im Turnsport auf. SWRs Leutegast Janine Berger hat das mit in Bewegung gebracht. Welche Reaktion hast du bekommen?
Ich würde sagen, mittlerweile es sind fast 95% positive Reaktionen, die mir Zuspruch geben. Es melden sich immer mehr Turnerinnen, die jetzt erst merken, also es haben mir auch welche geschrieben, die sind schon 50 und schreiben mir, boah, ich habe vieles in meinem Leben verdrängt, es kommt jetzt erst hoch. Also man sieht, irgendwann holt einen alles ein. Mittlerweile schreiben mir sogar oder rufen mich auch an Trainer, die sagen, endlich geht's an die richtigen Leute, endlich geht's an den Verband, die danken uns. Es schreiben mir sehr, sehr bekannte Sportler, dass sie meinen Mut oder unseren Mut sehr bewundern, was wir da in die Wege geleitet haben.
Aus dem Turnsport oder schon sportartübergreifend?
Sportartübergreifend. Und das bestärkt einen natürlich nochmal extrem. Es wird immer Gegenwind geben. Ich bin, seit ich klein bin, Gegenwind gewohnt. Habe ihn tatsächlich immer genutzt, um noch mehr Auftrieb zu bekommen. Von daher ist mir die Meinung von vielen anderen auch egal. Ich weiß, dass ich meine Leute habe. Ich weiß, die Personen, die mir wichtig sind, die stehen hinter mir. Und der Rest, ist mir mehr oder weniger egal. Es ist auch interessant, der Verband in den letzten Wochen, in meinen Augen schießt sich einfach ständig immer wieder weiter eigene Tore. Und
lass mich auf den Verband eingehen. Es gab ein Entschuldigungsschreiben des Deutschen Turnerbundes, das du und auch deine frühere Mitturnerin Tabea Alt bekommen hat. Was hast du damit angefangen?
Also ja, das ist ein Witz, ganz ehrlich. Da kann man auch ehrlich sein. Ich muss sagen, die Entschuldigung mit der Bitte um internes Gespräch. Interne Gespräche gab es seit Jahrzehnten. Die Beweise liegen dran beim Verband. Und dann nochmal ein internes Gespräch zu wollen, das sage ich, wozu soll ich jetzt nochmal reden? Also wir sind hier nicht in der Gesprächstherapie. In meinen Augen muss da jetzt ganz klar extern aufgearbeitet werden und nicht vom Verband beauftragte Kanzleien, sondern externe Leute, die von draußen kommen. Allein in den letzten Wochen haben wir gesehen, wie sich der Vorstandsvorsitzende einfach vor die Kamera stellt und sagt, er zeige sich getroffen. Wo ich sage, seit Jahrzehnten waren die Missstände bekannt. Also wie erbärmlich und heuchlerisch ist es in meinen Augen, sich dann hinzustellen und noch dreist zu lügen und sagen, man sei getroffen und man wusste nichts von diesen Vorwürfen. Kann ich nicht nachvollziehen und ich frage mich tatsächlich, wie kann man sich da noch im Spiegel anschauen?
Dieses Schreiben, hat dich das wütend gemacht, dieses Entschuldigungsschreiben?
Ich musste eher lachen, ehrlich gesagt, weil also einerseits weiß ich momentan nicht mehr, soll man lachen, soll man weinen über so viel Unfähigkeit. Für mich stand klar, das muss ganz klar extern jetzt angegangen werden. Und da bringen jetzt keine internen Gespräche wieder, um dann wieder manipuliert zu werden. Also ich finde, jetzt ist allerhöchste Eisenbahn, um das Ganze einfach objektiv, transparent anzugehen.
In den vergangenen Tagen gab es auch eine Wortmeldung eines ehemaligen Turners vom Kunstturnforum Stuttgart, also die erste männliche Stimme in dieser Angelegenheit. Von Schimpftiraden und Demütigungen ist da die Rede. Überrascht dich das, dass das geschlechterübergreifend ist?
Also mich persönlich überrascht es jetzt nicht. Ich finde es wahnsinnig mutig, dass sich jetzt auch der erste männliche Turner gemeldet hat. Inwieweit da Probleme herrschen, bin ich zu weit weg. Also das kann ich nicht sagen. Aber ich kann mir nur vorstellen, als Mann ist es natürlich noch mal mehr Mut, was es braucht, um sich da zu äußern.
Weil die Jungs auch heute immer noch besonders tough und besonders stark sein müssen?
Naja, in meinen Augen nicht, aber dieses Bild ist ja trotzdem immer noch in der Gesellschaft. Deswegen ist es ja auch so, gerade beim Thema Depression, ist ja auch die Suizidrate bei Männern deutlich höher. Und ich glaube, die Hürde einfach bei Männern da nochmal in gewisser Art und Weise, nicht Schwäche zuzugeben, aber einfach zu sagen, dass da doch was schief lief, ist einfach nochmal viel, viel schwieriger. Kann ich mir jetzt persönlich vorstellen.
95% Zuspruch bekommst du, sagst du. 5% Gegenwind. Werfen dir Leute vor, dass du den Turnsport kaputt machst?
Ja, das sind halt Menschen, die von außen kommen, aber auch ja gezielte Menschen, die jetzt sagen, wir würden den Sport kaputt machen, wo ich ganz klar sage, nein, das ist ja wieder Täter-Opfer-Umkehr. Also wir, bloß weil wir auf Missstände aufmerksam machen, heißt es ja nicht, dass wir den Sport kaputt machen. Dafür haben die Verantwortlichen schon ganz, ganz schön selber dafür gesorgt.
Seit den letzten Dezembertagen ist einiges passiert in Turn Deutschland. SWRs Leute geht weiter mit Janine Berger. Die frühere Bundestrainerin Ulla Koch lässt ihr jetziges Amt als Vizepräsidentin des Deutschen Turnerbundes ruhen. Und der DTB hat eine Anwaltskanzlei mit der Aufarbeitung beauftragt. Das sind doch gute erste Schritte, könnte man meinen. Und du lachst.
Also in meinen Augen möchte der Verband jetzt ganz klar den Schaden begrenzen und die Verantwortlichen ihren eigenen Arsch retten. Wir haben eine Kanzlei, die der Verband beauftragt, sich zu untersuchen. Also in diesem Verband herrscht ja dieses Problem und die sind Teil davon. Und jetzt dürfen die selber entscheiden, wer sie untersucht. Allein das ist schon mal sehr fragwürdig.
Der Verband gibt das Geld.
Genau,
der
wenn
Kanzlei.
Ich Auftraggeber bin, dann vertrete ich auch dann vertritt die Kanzlei auch die Interessen des Verbandes und dann schaffe ich auch als Verband an, wenn ich der Auftraggeber bin. Also ich frage mich gerade, sollen wir auch jetzt bei allen anderen Vergehen in Deutschland sagen, die Mittäter und Täter dürfen sich selber ermitteln? Also da ist schon mal, finde ich, die Grundvoraussetzung nicht gegeben. Zudem hat diese Kanzlei 2020 ja bereits schon Missbrauchsvorwürfe damals in Chemnitz aufgearbeitet und stand massiv in der Kritik. Es gab sogar ein neutrales Gutachten, das besagt hat, dass in der Durchführung seitens der Kanzlei massive Fehler getätigt worden sind. Und es wurden zum Beispiel, das ja auch öffentlich ist, Turnerinnen nur, also es wurde selektiert, welche Turnerinnen werden gehört oder Betroffenen und welche wurden bewusst nicht gehört. Zudem war da auch gar keine psychologische Unterstützung dabei. Und wir haben hier traumatisierte Turnerinnen, die sich wie auf einer Anklagebank gefühlt haben. Und dann, 4 Jahre später, das war übrigens auch dem Verband bekannt, weil es gab damals ein Schreiben an den Verband mit diesen Problemen, aber das war komplett egal. Und 4 Jahre später beauftragt man dieselbe Kanzlei, um, wie der Verband mitgeteilt hat, das Vertrauen der Turnerin zurückzugewinnen. Also ich weiß nicht, ob das zum Heulen ist, zum Lachen. Also ich finde es einfach nur abartig scheinheilig. Und ich habe das Gefühl, je mehr Schritte dieser Verband tätigt, desto mehr Eigentore schießt er sich. Also wirklich, als ob die mit voller Geschwindigkeit immer wieder in die gleiche Wand rennen. Und es braucht da jetzt ganz klar externe Aufarbeitung, nicht von einer Kanzlei, die beauftragt wird, sondern die von außen kommt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Forschungsgruppe, universitär, die das Ganze interdisziplinär aufarbeiten möchte, was ich schon mal sehr gut finde. Das sind verschiedene Ansätze, sowohl psychologisch als auch aus strafrechtlich kriminologisch. Sicht, da geht es schon mal in eine richtigere Richtung. Und dann muss ich auch ganz klar sagen, da muss der Bund, das BMI auch Druck machen, die Politik, weil es gibt auch Korruptionspräventionsvereinbarungen, die jeder Mitarbeiter seit 2010 beim DTB unterschreiben musste. Da geht auch ganz klar hervor, dass alle Geschäftsabläufe transparent ablaufen müssen. Ich frage mich, also ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, aber mit einem Minderjährigen einen Geschäftsablauf transparent zu machen, indem dass man Bargeld abkassiert, glaube ich zu bezweifeln, ohne das jetzt angreifen zu möchten. Aber allein da muss jetzt der Bund kommen und sagen, hey, so funktioniert das nicht. Jetzt schauen wir genauer hin, weil das sind Fördermittel, die wir in diesen Sport finanzieren. Und da muss man reagieren.
Das ist dein Thema. Man merkt sich, dass bei diesem Punkt, bei der Aufarbeitung, du ja besonders in Rage gerätst. Ist das der Punkt, wo du sagst, jetzt ist die Geschichte erzählt, was alles passiert ist und jetzt muss auch was passieren und da kann es nicht einfach darum gehen, dass pseudomäßig eine Anwaltskanzlei beauftragt wird, um das Image zu wahren?
Genau, also es macht natürlich wütend zu sehen, wie die jetzt weiterhin versuchen, den Schaden zu begrenzen, anstatt wirklich transparent aufzuarbeiten. Und allein in den letzten Tagen widerspricht sich dieser Verband ja immer und immer wieder. Also auf der einen Seite wusste man erst von dem Strafenkatalog nicht. Dann habe ich den ein bisschen auf den Sprung geholfen, habe das Dokument ja auch der Presse vorgelegt. Dann auf einmal konnte man sich erinnern, aber sagt, solche Maßnahmen gehören der Vergangenheit an. Auf der anderen Seite gibt aber gleichzeitig eine Trainerin, die im Verband arbeitet, ein Statement ab, dass solche Maßnahmen wie Bargeld an Trainern abzugeben nicht ungewöhnlich seien. Also was denn jetzt? Auf der einen Seite distanziert man sich, während auf der anderen Seite man sich doch nicht distanziert. Vor allem frage ich mich gerade, wie verschoben ist denn dieses Wertebild, um jetzt auch noch zum Beispiel, als die Ulla Koch ihr Amt ruhen lassen hat, die DTB-Meldung, wenn man nicht die Headline liest, könnte man meinen, das wäre eine Dankessagung. Da steht ganz groß drin, die Persönlichkeitsentwicklung der Turnerinnen war Ulla Koch wichtig. Da frage ich mich, wie deutet der Verband Persönlichkeitsentwicklung? dass man Minderjährigen das Geld aus der Tasche zieht, dass man Minderjährigen in eine Essstörung treibt. Also allein das ist doch schon ein Punkt, wo ich sag mal, geht's eigentlich noch?
Wie glaubwürdig ist der Verband aktuell für dich?
Ich glaube, das ist vielleicht eine
rhetorische Frage.
Man hört gerade extrem raus. Ich muss sagen, ich habe sämtliches Vertrauen und es melden sich täglich bei mir selbst mittlerweile ja Trainer, wo ich sage, die sagen mir, Janine, danke, dass eine sich hinsteht und sagt, hey, die wollen ihren eigenen Arsch retten. Und in meinen Augen verliert der Verband mit jedem weiteren Schritt gerade die Glaubwürdigkeit.
Wir haben eben über die Aufarbeitung gesprochen. Hättest du dir gewünscht, jetzt glaube ich, stellt sich die Frage nicht mehr, weil du gerade deinen Eindruck gegeben hast, was du vom Deutschen Turnerbund hältst, hättest du dir gewünscht, dass du zur Aufarbeitung an den Tisch gebeten wirst?
Wenn man es ernst gemeint hätte, dann auf jeden Fall. Aber es haben ja auch, also und da liegen auch Beweise vor, einige Betroffene wurden ja dann auch aufgrund dieser Problematik 2020 zum Thema, zum Projekt Leistung mit Respekt eingeladen. Der große Kulturwandel vom Deutschen Turnerbund.
Die Anführungszeichen konnte man nicht sehen, also da hast du es schon in
Frage
gestellt.
Genau, und da gab es ja auch viele Betroffene, die dann auf einmal nicht mehr eingeladen worden sind, weil man unbequem wurde. Da liegen auch Beweise vor und ich frage mich heute auch, war dieses Projekt Leistung mit Respekt wirklich ernst gemeint oder war es tatsächlich vielleicht auch eine Fassade, um weiterhin Fördergelder zu bekommen? Und allein das, wenn man in meinen Augen, meine persönliche Meinung, wenn man 2020 wirklich transparent, unabhängig und extern aufgearbeitet hätte, dann hätten wir nicht diese Problematik, die wir jetzt haben, sondern dann hätten wir die schon 2020 gehabt.
Und da hätte sich der Verband auch einiges oder die Verbände einiges ersparen können. Jetzt ist das allerdings auch, wenn wir in die Turnwelt schauen, kein Einzelfall. Es hat ähnliche Vorfälle vor Jahren in der Schweiz gegeben. Wie ist da die Aufarbeitung gelaufen? Wäre das ein gutes Beispiel?
Also ich habe mich da auch sehr, sehr gut eingelesen. Da hatten wir ja die Macklinger Protokolle. Es gab da auch zwei Untersuchungen, eine vom Verband und eine dann von der Regierung angeordnet. Es gibt mittlerweile eine Meldestelle beim Swiss Olympic. Ich muss allerdings auch das in Frage stellen, inwieweit das unabhängig ist, weil die ja auch wieder Teil dieses Sportsystems sind. Mhm. Und ich finde, um hier wirklich eine Transparenz zu schaffen, braucht es Instanzen, die ganz klar von draußen, von außerhalb des Sportsystems draufschauen, weil die Strukturen einfach so verwurzelt sind, dass es schon einfach fragwürdig ist, ob Transparenz und Unabhängigkeit gegeben ist, wenn man in diesem Sportsystem Stellen schafft. Und ja, in meinen Augen, um hier wirklich Veränderungen im deutschen Turnen zu erzielen, braucht es ganz klar auch personelle Veränderungen. All die Leute, die Verantwortlichen im Verband, die da aktiv am Missbrauch mitgearbeitet haben und oder Jahrzehnte weggeschaut haben, die sind in meinen Augen auch gar nicht mehr tragbar für eine neue Kultur. Also die müssen in meinen Augen weg und dann muss ganz klar aufgearbeitet werden und neue Strukturen geschaffen werden. Und erst dann kann man auch wirklich Veränderungen erzielen.
Das Thema hat ja längst die Turnhalle verlassen. Du hast es in die Gesellschaft getragen, indem du es öffentlich gemacht hast. Aber es hat auch die Politik erreicht. Die Missbrauchsvorwürfe am Standort Stuttgart interessieren jetzt zum Beispiel auch den Baden-Württembergischen Landtag, weil, du hast es eben auch schon gesagt, das Bundesinnenministerium ist genauso gefragt auf Bundesebene, aber auf Landesebene. Es fließt auch Landesgeld dort rein. Und die SPD-Opposition, die fordert eine unabhängige Meldestelle für Betroffene. Wäre das ein Schritt, den du begrüßen würdest?
Also wenn diese Meldestelle wirklich unabhängig ist und nicht vom Verband vermeintlich so verkauft wird, auch wie diese Aufarbeitung, die in meinen Augen nicht extern erfolgt, dann wäre das natürlich ein Ansatzpunkt. Da muss die Politik in meinen Augen, ist die in der Verantwortung, da jetzt weiterhin Druck zu machen und drauf zu schauen, weil eben Fördergelder in diesen Sport fließen. Es ist schade und natürlich nicht ganz die richtige Vorgehensweise, jetzt Fördergelder vielleicht zu streichen, weil darunter leidet ja wieder das Sportsystem, der Turnsport. Aber es ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, um irgendwie Druck ausüben zu können, weil man merkt ja, der Verband handelt erst, wenn die Luft fast schon abgeschnitten ist. Wenn die Luft so dünn ist, dann gibt der minimal irgendwie was zu, aber leitet dann gleich wieder um, um den Schaden zu begrenzen. Und allein das zeigt mir einfach, da braucht es jetzt eine externe Instanz, die da wirklich drauf schaut.
Dein Wunsch wäre jetzt was in Sachen Aufarbeitung? Und versuch mal einzuordnen, wie realistisch dein Wunsch auch ist. Wie realistisch ließe der sich umsetzen?
Also mein Wunsch tatsächlich wäre, dass kein Kind mehr in der Zukunft das durchleben muss, was wir als Turnerinnen alle durchlebt haben. Und dass das, dass der Turnsport wieder zu einem sicheren Ort wird, wo man mit Freude und Disziplin trainieren kann. Und da braucht es jetzt eins ganz klar, wie ich immer gesagt habe, eine externe Aufarbeitung, nicht vom Verband beauftragt. Und dann auch die personelle Veränderung, weil es einfach nicht mehr tragbar ist. Und dann eben kann man schauen, wie man diesen Sport wieder so macht, dass er einfach zu einem sicheren Ort für Kinder wird. Weil dieser Sport ist wunderschön. Ich liebe meinen Sport über alles. Ich würde es jederzeit wieder so machen, weil der Turnsport einfach so faszinierend für mich ist. Er liefert so ein wichtiges Körpergefühl den Kindern. Ich merke das jetzt immer mehr auch für andere Sportarten, wie super und wie wichtig diese Grundvoraussetzung durchs Turnen war. Und dieses Körpergefühl ist einfach einmalig und der Sport, der Turnsport ist einfach wunderschön.
Das klingt nicht nach einer absurden Idee, was die Aufarbeitung angeht. Und dass das natürlich an personelle Veränderungen gekoppelt ist, das ist ja bei dem, was vorgefallen ist, auch selbstverständlich. Deine Turnbegeisterung, lass mich die nochmal gerade aufgreifen, weil mir ist schon wichtig, dass wir jetzt nicht hier mehr oder weniger mit dem Thema dazu aufrufen, die Kinder nicht mehr zum Turnen zu bringen. Du hast selber in Kinderjahren angefangen, du bist auch jetzt Trainerin. Von welcher Altersgruppe?
Ich trainiere die ganz Kleinen, die 3 bis 5 beziehungsweise 6-Jährigen und macht mir extrem viel Spaß. Ich versuche spielerisch den Kindern beizubringen und die haben da extrem viel Spaß. Ich versuche das umzusetzen, was ich mir damals als Turnerin gewünscht hätte und versuche da wirklich das so gut wie möglich zu machen.
Das wollte ich gerade sagen, mit deinen bitteren Erfahrungen weißt du dann halt auch, wie du es anders machst?
Ich hoffe es. Also ich versuche das und ich reflektiere mich sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, den man als Trainer unbedingt haben muss, dass man sich reflektieren kann. Und dann kann man da auch schon in eine richtige Richtung gehen.
Du kriegst dabei ja wahrscheinlich auch Feedback, ne? Von den Kindern. Da fängt es an mit einem Grinsen nach der Trainingsstunde, von den Eltern halt auch, dass es nicht nur darum geht, dass sie, was weiß ich, wie lange geht das Training?
Geht tatsächlich eine Stunde,
genau. Dass es eine Stunde Betreuung ist, sondern dass die Kinder halt auch was mitnehmen. Also das wirst du ja schon bekommen.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich bin immer sehr, sehr genügsam mit Eigenlob oder mit Lob, was ich bekomme. Von daher versuche ich einfach, so gut es geht, meinen Job zu machen. Und vor allem das Wichtigste ist mir, dass die Kinder mit einem Lachen kommen und mit einem Lachen wieder gehen. Und ich glaube, man spürt schon, ob es den Kindern gefällt.
Du hast ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass dieses Gefühl zu fliegen, dass das so ein Antrieb für dich war, für deine Begeisterung in Sachen Turnen. Nimm uns mal mit, worauf oder was kann man den Kindern sozusagen in Aussicht stellen, warum sollten sie zum Turnen kommen?
Weil dieser Sport einfach so faszinierend ist. Man kann nach oben fliegen, sich einfach zweimal um die Breitachse drehen, dabei noch zweimal um die Längsachse sich zu drehen.
Wenn man
also
kann.
Genau, und das Gefühl ist einfach einmalig. Ich frage mich das selber oft, wenn ich dann Videos von mir schaue, wie ist denn ein menschlicher Körper dazu fähig? Und es ist einfach ein wunderschöner Sport, der einfach so viele Werte mitgibt. Und das darf man nie vergessen und sollte jetzt auch nochmal bewusst erwähnt werden.
Trotzdem eine Sache, du machst es immer deutlich, dass es nicht das Problem des Sports ist, sondern es liegt an den Menschen, die dort aktiv sind und dieses System aufrecht gehalten haben. Aber warum scheint der Turnsport vielleicht ein Tick anfälliger zu sein als andere Sportarten?
Weil man halt schon relativ jung in dieses System kommt und je jünger man ist, also die Mädels hier sind 4, 5 Jahren, man wächst in diesem System auf und Je jünger man ist, desto besser lässt man sich natürlich formen. Also wenn ich jetzt einem 5-Jährigen sage, du hast es so zu machen, dann hat der die Möglichkeit auch gar nicht, sich zu hinterfragen. Wenn ich das jetzt natürlich einem 12-, 13-Jährigen sage, der dann erst in dem Alter in das System kommt, der kann sich teils schon mehr hinterfragen. Und je jünger man natürlich geformt wird, wie einen die Menschen in dem System haben möchten, desto anfälliger ist da ein Sport dafür.
Das Thema schlägt auch Wellen in unserem Studio-Feedback. SWR1-Hörerin Katrin Kutter aus Rammingen auf der Alp hat geschrieben, ich bewundere ihren Mut, ich bin sehr froh, dass sie jetzt in ihrem Alter, du bist 28, das nur mal so am Rande, an die Öffentlichkeit gehen. Es gibt Probleme, die nur die Öffentlichkeit lösen kann und sonst niemand. Du nickst, du weißt, dass das der richtige Schritt war.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch nichts Richtigeres in meinem Leben gemacht, als die Missstände tatsächlich an die Öffentlichkeit zu bringen, weil es einfach jetzt die Verantwortung ist, auch in uns Betroffenen was zu sagen, dass weitere Kinder geschützt werden.
Du könntest dich ja auch einfach deinem Schicksal und deiner Geschichte ergeben und nichts sagen, aber du übernimmst damit natürlich auch Verantwortung.
Also ich war schon immer eine Turnerin oder auch eine Persönlichkeit, die den Mund nicht halten kann. Und ich habe jahrelang geschwiegen und jetzt ist die Zeit, wo wir unsere Stimme wieder zurückholen müssen.
Volker Jürgens aus Sindelfingen hat geschrieben, was für eine mutige, tolle, reflektierte junge Frau. Vielen Dank für diesen Besuch in SWR1. Leute, in die gleiche Richtung hat sich auch Lars aus Kempten geäußert. Lassen Sie sich nicht verbiegen, das geht an dich und alles Gute auf Ihrem leider, in Klammern gesetzt, mutigen Weg. Verbiegen lassen, hast du dich dann schon lang genug, muss man sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also unterbewusst. Und wie gesagt, ich war trotzdem immer eine sehr extrovertierte Athletin, die auch oft den Mund aufgemacht hat. Aber im Endeffekt hat man immer noch mehr den Kürzeren gezogen. Und ich merke jetzt, wie ich auch wieder die alte Janine werde, wie es als Kind war. Die sich nicht sagen lässt, die genau weiß, was sie will, die den Mund aufmacht. Und allein dafür kann ich deutlich mehr Frieden finden und ich wünsche es jeder Betroffenen, dass sie aufarbeiten kann und wieder ihren Frieden einfach findet.
Andreas Gerlach aus Stuttgart hat geschrieben und hat die Frage, wie kann man nur Minderjährigen solche Strafenkataloge zur Unterschrift vorlegen? Das ist wirklich schon, ehrlich gesagt, auch ein bisschen absurd. Wie alt warst du da?
Da war ich 13, 14, genau. Also Kontakte sind ja da. Man kann gerne mal bei der ehemaligen Bundestrainerin Ulla Koch anfragen, warum man so einen Katalog vorgelegt hat. Ich kann es nicht beantworten.
Und was dieses 500 Euro Strafgeld angeht, weil du dich in einem Trainingslager mit Jungs getroffen hast, da gibt's unter anderem von Joachim Geupel noch die Frage. Er sagt, das ist nicht nur höchst unmoralisch, sondern wahrscheinlich auch noch strafbar. Und eine andere Frage, die dabei aufkam von einer anderen Hörerin, ob das denn überhaupt versteuert wurde, das weißt du wahrscheinlich nicht, ne?
Damit habe ich mich auch noch nie befasst, aber kann man gerne auch anfragen und nachprüfen.
Immer wieder gibt es Fragen, was ist mit den Eltern? Warum haben die Eltern nichts gemacht? Und da hast du auch eine Erklärung für.
Ja, also ich kann wirklich vollkommen verstehen, dass Menschen, die in diesem System noch nie waren, sich diese Frage stellen. Wahrscheinlich würde ich sie mir tatsächlich auch stellen. Aber man muss sich das so vorstellen, die Eltern werden ja mit manipuliert und man muss ja ein extremes Vertrauen in die Trainer aufbringen. Man gibt das Kind für mehrere Wochen auch ins Trainingslager ab und unter anderem sind die Kinder ja auch in Internaten. Also man hat gar nicht den Bezug. Die Trainer werden deine Bezugsperson. Und je älter man wird am Anfang, ist es für uns Turnerinnen normal, da sagt man nichts und je älter man wird, desto mehr kann man dann auch verstehen, aber es ist ja dann auch so, ich wusste und jede andere Turnerin, wenn ich was sag, mein Vater wäre der Erste, der diesen Laden zerlegt hätte und mich sofort rausgenommen hätte, aber das ist ja nicht mein Wunsch, also ich wollte ja turnen, ich liebe diesen Sport über alles und ich weiß nicht, ob ich verziehen hätte, wenn man mich aus dem System rausgenommen hätte, weil der Sport kann ja nichts dafür. Und es ist immer leicht, als Außenstehender zu urteilen, aber ich vergleich's immer damit, wenn ich jetzt einen Job annehme und ich liebe diesen Job und der Chef ist halt blöd, dann kann ich ihn wechseln. Dann gibt's wahrscheinlich noch 50 andere Betriebe. Aber wenn ich im Turnen wechsle, aufgrund des Einverbandsprinzips, was wir am Sport haben, komme ich ja immer wieder in den Verband. Also ob ich jetzt in dem Verein bin oder in dem Verein, es läuft zwangsläufig immer wieder auf den Deutschen Turnerbund zurück.
Bist du mit deinen Eltern im Reinen?
Auf jeden Fall. Also man darf jetzt nicht wieder versuchen, Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben. Der Missbrauch ging von den Verantwortlichen im Verband aus. Und wir waren Schutzbefohlene, minderjährige Turnerinnen, die in Obhut gegeben worden sind. Also die Eltern bringen ein extremes Vertrauen in diese Personen auf. Und es dann so massiv zu missbrauchen und auch die Eltern mit zu manipulieren, das ist in meinen Augen einfach nicht tragbar.
Janine Berger in SWR1, Leute, danke, dass du da warst, dass du uns so einen starken Einblick gegeben hast und danke, dass du das Thema öffentlich gemacht hast.
Danke, dass ich hier sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.